Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt viele Wortschöpfungen, die die Gemütslage nach einem Jahr Pandemie und Corona-Politik in Deutschland zu beschreiben versuchen. Pandemüde ist eines der bekanntesten. Es kursieren aber auch Begriffe wie wütend. Eine Mischung aus müde und wütend. Das Spektrum der Emotionen ist jedenfalls groß und es verdeutlicht angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens auch die Gratwanderung, mit der die Verantwortlichen aus der Politik bei ihrem Corona-Gipfel heute konfrontiert sind. Unser Korrespondent berichtet gleich für uns aus Berlin. Die EU verhängt Sanktionen gegen China und China reagiert mit Strafmaßnahmen gegen Personen und Einrichtungen in der EU, darunter auch zwei deutsche Europaabgeordnete. Bundesaußenminister Heiko Maas gibt sich unbeeindruckt und glaubt an die Wirkung der EU-Strafen.
Anscheinend ist es stark genug, dass anscheinend in Peking man der Auffassung ist, dass man Gegenmaßnahmen einleitet. Insofern ist das, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass das dort angekommen ist, wo es auch ankommen sollte.
Wir berichten vom Treffen der EU-Chefdiplomaten in Brüssel. Und dort in der belgischen Hauptstadt wurde heute auch der Opfer der islamistischen Anschläge vor 5 Jahren gedacht. Dazu eine Reportage am Ende unserer Sendung. Machterhalt dank Impfkampagne ist die Kernfrage im Hintergrund ab 18.40 Uhr. Israel wählt ein neues Parlament. Die Impflangsamkeit ist ein Grund, warum in Deutschland nach wie vor über andere, verschärfte Schutzmaßnahmen verhandelt werden muss. Solche Maßnahmen sind eben das Schwert, die das Politik aktuell in der Hand hat. Es geht beim Bund-Länder-Treffen heute um das, was einmal Notbremsen eines Stufenplans sein sollten, geöffnete Schulen und Osterreiseverkehr. Jürgen König verfolgt das für uns in Berlin. Herr König, beim letzten Mal hat es bis in die Nacht gedauert, deshalb jetzt mal ganz vorsichtig gefragt, zeichnet sich schon etwas ab?
Also auch heute dürfte es ein langer Abend werden. Man hat verspätet erst begonnen und in der Beschlussvorlage für dieses Treffen, da werden 44 strittige Punkte aufgelistet. Das wird also dauern. Sicher ist, dass die geltenden Lockdown-Bestimmungen bis zum 18. April verlängert werden. Das wurde aus Teilnehmerkreisen schon bekannt. Welche Ausnahmeregelungen es geben wird, ist noch nicht abzusehen. Und es gibt Meldungen, wonach es keine Lockerungen der Kontaktbeschränkungen über Ostern geben wird. Dafür hatten sich in den letzten Tagen mehrere Bundesländer stark gemacht, konnten sich damit aber offenbar nicht durchsetzen. Das wären die ersten Ergebnisse dieses Treffens.
Schon gestern ist ja durchgesickert, dass das Kanzleramt wohl Ausgangssperren ins Spiel gebracht hat. Für welchen Fall konkret sind die dann im Gespräch?
Also es ist Kanzlerin Merkel, die diese Ausgangssperren unbedingt will. Sie sollen gelten ab einer Inzidenz von 100 und dann vom späten Abend, also 22, 23 Uhr, bis zum nächsten Morgen 5 Uhr. Die Kanzlerin begründet das mit der schnellen Ausbreitung der Virusmutante B117. Ohne einschränkende Maßnahmen, so Merkel, würde die Zahl der Neuinfektionen so schnell steigen, dass schon im April eine Überlastung des Gesundheitswesens sehr wahrscheinlich wäre. Aber hier gibt es großen Widerstand aus den Ländern. In der Beschlussvorlage für das heutige Treffen werden als Alternative schon verschärfte Kontaktbeschränkungen genannt. Da ist also schon so ein Ringen um diesen Begriff Ausgangssperre zu erkennen. Merkel konnte sich schon bei früheren Treffen mit Vorschlägen für bundesweite Ausgangssperren am Ende langer Debatten dann nicht durchsetzen. Das könnte sich heute wiederholen.
Beim letzten Mal hatten wir ja eine Tabelle an die Hand bekommen mit einem Stufenplan, das war die Überschrift. Was ist denn aus der sogenannten Notbremse, die da eingebaut war, geworden bei hoher Inzidenz?
Also man muss schon sagen, die wird kommen, diese Notbremse. Die Kontaktbeschränkungen dürften wieder verschärft werden, im privaten wie im öffentlichen Raum. Überall da, wo die 7-Tage-Inzidenz über der Grenze von 100 liegt, soll dann die Notbremse gelten. Danach müssten Geschäfte, Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und so weiter wieder schließen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, so viel wurde am Nachmittag auch bekannt, er will, dass diese Regelungen jeweils im ganzen Bundesland gelten sollen. Bayerns Regierungschef Söder will, dass sie jeweils nur auf Landkreisebene gelten. Umstritten ist auch die Frage der Schul- und Kitaschließungen. Die Kanzlerin will solche Schließungen ab einer 100er-Inzidenz, und zwar überall da, wo keine 2 Schnelltests pro Woche möglich sind, an Schulen, an Kitas. Die Länder kritisieren in dem Zusammenhang natürlich erstmal das Fehlen der Tests, das Fehlen auch des Impfstoffs und sind sich in der Frage der Schul- und Kitaschließung auch nicht einig. Da gibt es sehr unterschiedliche Vorschläge.
Ist eigentlich die Möglichkeit eines kürzeren, aber richtig harten Lockdowns überhaupt noch ein Thema?
Das ist schwer einzuschätzen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die warnenden Stimmen der Ärzte, der Epidemiologen, die in den letzten Tagen immer wieder gesagt haben, die dritte Welle kommt und einfach nur die Notbremse zu ziehen, das wird nicht reichen. Wir brauchen schärfere Maßnahmen. Dass also diese Stimmen auch in Regierungskreisen bei Bund und Ländern sehr wohl wahrgenommen wurden. So gesehen könnte ein harter Lockdown, wie sagen Sie, schon noch ein Thema sein, zumal eines für die Kanzlerin. Auf der anderen Seite ist der Trend unübersehbar, regionale Öffnungsschritte zu gehen, auch in der Annahme, ein erneuter, ein verschärfter Lockdown werde von Teilen der Bevölkerung dann nicht mehr mitgetragen. Dieser Trend zu regionalen Öffnungsschritten, der wird sich verstärken, wenn die Test- und Impfkapazitäten denn endlich erhöht werden. Was das nun für den heutigen Abend bedeutet, wir werden es sehen.
Und Sie werden es für uns auch weiter beobachten. Danke, Jürgen König nach Berlin. In einem Bundesland sah es heute kurzzeitig nach einer Lockerung aus, die auch für andere Bundesländer nicht ganz uninteressant war. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte Beschränkungen im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen gekippt. Zum Beispiel die Kundenbegrenzung je nach Quadratmeter im Geschäft oder die Terminbuchung als Pflicht. Das Ganze war aber nur wenige Stunden gültig. Da besserte das NRW-Gesundheitsministerium nach und erließ eine angepasste Corona-Schutzverordnung. Zugeschaltet ist jetzt NRW-Korrespondentin Vivien Leue. Frau Leue, fangen wir mal am Anfang an. War die Regelung für den Handel aus Sicht des Gerichts schlecht gemacht?
Ja, anders kann man es wirklich nicht sagen. Laut den Münsteraner Richtern gab es keinen, Zitat, einleuchtenden Grund dafür, zum Beispiel Gartenmärkte oder Buchhandlungen auf der einen Seite und dann große Elektronikmärkte auf der anderen Seite ungleich zu behandeln. Denn das war es ja. Also bei den ersteren, zum Beispiel Buchhandel, durften Menschen ohne Termin shoppen, hatten dafür auch weniger Platz, 10 bis 20 Quadratmeter pro Person. Für die letzteren galt aber nur mit Termin und nur eine Person pro 40 Quadratmeter. Und da sagte das Gericht wirklich ganz klar, das geht nicht. Diese Regelung, wieder ein Zitat, erschließt sich nicht, wurde nicht begründet und das Land überschreite hier seinen Spielraum. Ich denke, das ist schon eine ganz schöne Kritik.
Was hat das Land dann jetzt konkret geändert?
Eigentlich gar nicht so viel. Das Land hat die strengeren Regeln überall eingeführt, also überall, außer jetzt Supermärkte, Drogeriemärkte, die Läden, die vorher schon im Lockdown aufhaben durften. Aber ansonsten müssen jetzt überall Läden Termine vergeben. Es dürfen nur noch weniger Kunden in die Geschäfte. Und das Gesundheitsministerium, das hier die Änderungen verkündet hat, sagte aber auch gleich, alles Weitere wohl heute nach der Bund-Länder-Schalte, denn da könnte es natürlich Neuerungen geben.
Also Verschärfung, dafür Gleichbehandlung, so könnte man das vielleicht zusammenfassen. Wie reagiert denn der Einzelhandel? Gibt es da schon Stimmen?
Ja, er reagiert enttäuscht, denn zwar sagte mir schon heute Mittag vor der neuen Regelung eine Sprecherin des NRW-Handelsverbands, sie erwarten, dass das Land die Regelungen zügig anpasst, also dieses komplette Öffnen, was nach dem Urteil erstmal da war, nicht lange so lässt. Aber der Handel hat eben gehofft, dass die Gleichbehandlung in der anderen Richtung geschieht, also dass eben die großzügigeren Regelungen jetzt übernommen werden und dann überall gelten. Alle Vertreter von Handelsketten und auch die Verbände, die sagen ja seit langem, dass zum Beispiel die Supermärkte eben zeigten, dass Einkaufen sicher sein kann, dass dort nicht mehr Ansteckungen passierten, dass auch das Personal nicht häufiger mit Corona infiziert ist als anderswo in der Bevölkerung. Also bitte so der immer wiederkehrende Appell, macht doch alle Läden auf zu diesen Bedingungen, diesen besseren Bedingungen. Aber gut, dem hat das Land nun eine Absage erteilt und die Enttäuschung ist da auf allen Seiten groß.
Vivien Leue zum Hin und Her für den Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Ende vergangenen Jahres hat sich die EU ein neues Regelwerk gegeben, womit sie bei Menschenrechtsverletzungen in anderen Staaten besser agieren kann. Und es sind viele Länder, die davon betroffen sind. Allein heute beim EU-Außenministertreffen so etwas wie ein Rundumschlag. Besonders die Sanktionen für China, die sorgten für Aufsehen, weil die Antwort von dort nicht lange auf sich warten ließ. Bettina Klein berichtet.
Zum zweiten Mal hat die EU ihren neuen Menschenrechtsmechanismus erst eingesetzt. Es gibt ihn gerade mal seit Dezember. Er bietet nach dem Vorbild des amerikanischen Magnitsky Act die Möglichkeit, gezielt Personen wegen Menschenrechtsverletzungen zu sanktionieren, ohne gegen ein ganzes Land Strafmaßnahmen verhängen zu müssen, was politisch häufig schwieriger zu erreichen ist. Nach dem Fall Nawalny wurden heute Sanktionen gegen 11 Personen in 6 Ländern verhängt, unter anderem gegen Militärs in Myanmar und 4 Parteivertreter der chinesischen Führung, denen Verantwortung für die Verfolgung der Uiguren zugeschrieben wird. Die Gegenreaktion kam prompt. China verhängte seinerseits noch am Nachmittag Sanktionen gegen 10 Politiker und Wissenschaftler sowie gegen 4 Organisationen in der EU, darunter auch das Mercator-Institut für China-Studien. Unverständnis beim deutschen Außenminister.
Wir sanktionieren Menschen, die gegen Menschenrechte verstoßen und nicht Parlamentarier, wie das jetzt von der chinesischen Seite geschehen ist. Und deshalb ist das für uns weder nachvollziehbar noch akzeptabel. Das wird auch nichts daran ändern, dass wir auch in Zukunft mit dem Menschenrechtssanktionsregime, das wir jetzt in der EU haben, sehr konsequent arbeiten werden und dass nicht die letzten Fälle gewesen sein werden.
Heiko Maas am Nachmittag in Brüssel. Zu den Parlamentariern, die von Strafmaßnahmen betroffen sind, gehören unter anderem der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer, Leiter der China-Delegation des Europäischen Parlaments, und der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler.
Also ich nehme die Nachricht über Sanktionen durch die Volksrepublik China zur Kenntnis. Ich meine, sie betreffen ja nicht nur mich als außenpolitischen Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament, sondern weitere Kollegen und sogar unseren Unterausschuss für Menschenrechte. Dadurch wird der Dialog mit Vertretern der Volksrepublik natürlich erschwert und belastet, was ich bedauerlich finde. Ich werde jedenfalls in meinem Eintreten für Menschenrechte und Demokratie nicht nachlassen.
So Michael Gahler zum Deutschlandfunkstudio Brüssel. Die Sanktionen umfassen Einreiseverbote nach China, Hongkong und Macau sowie das Verbot, mit dem Land Geschäfte zu betreiben. Das Signal sei angekommen. Kein Grund also für Außenminister Heiko Maas, die einzelnen personenbezogenen Sanktionen kleinzureden oder gering zu schätzen.
Anscheinend ist es stark genug, dass anscheinend in Peking man der Auffassung ist, dass man Gegenmaßnahmen einleitet. Insofern ist das, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass das dort angekommen ist, wo es auch ankommen sollte.
Nach Angaben von Diplomaten hat China in den vergangenen Tagen versucht, mit Drohungen gegenüber einzelnen Staaten Sanktionen zu verhindern. Dass die Strategie der Einschüchterung nicht aufgegangen sei, zeige die aktuelle Stimmung in der EU gegenüber China und eine neue europäische Einigkeit und Entschlossenheit. Die Sanktionen mussten einstimmig beschlossen werden.
Aus Brüssel war das ein Bericht von Bettina Klein. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. 18.23 Uhr wird es. Die Konsequenzen in der sogenannten Maskenaffäre in den Unionsparteien, sie kommen schrittweise. Gestern hatte es Alfred Sauter noch abgelehnt. Heute beugt sich der ehemalige bayerische Justizminister doch dem massiven Druck und tritt aus der CSU-Landtagsfraktion aus. Einzelheiten von Tobias Krone.
Seit Tagen hat es seine Partei gefordert. Seit Tagen weigerte sich Alfred Sauter, aus der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag auszutreten. Nun tritt er doch aus der Landtagsfraktion aus. Fraktionschef Thomas Kreuzer.
Ich begrüße das. Es ist der richtige Schritt. Für ihn persönlich, aber eben auch, um weiteren Schaden von der CSU-Fraktion und der CSU abzuwenden. Somit ist ein Ausschlussverfahren natürlich nicht mehr notwendig.
Diesen Ausschluss hätte die Fraktion andernfalls wohl spätestens am kommenden Donnerstag beschlossen. Nun aber ist klar, so weit wird es nicht mehr kommen. Der Bayerische Rundfunk zitiert aus einem Brief Sauters an Fraktionschef Thomas Kreuzer. Der Schritt falle ihm nach 31 Jahren im Bayerischen Landtag sehr schwer. Er wolle aber nicht, dass die Frage über seine Zugehörigkeit die Diskussion der kommenden Tage und Wochen präge. Er sei von Mitgliedern aus der Fraktion gebeten worden, ihnen eine Abstimmung über seinen Rauswurf zu ersparen. Weiterhin beharre er darauf, dass die Vorwürfe gegen ihn in der Maskenaffäre, Zitat, unbewiesen seien. Auch Thomas Kreuzer wies darauf hin, dass die Unschuldsvermutung gelte.
M.D. Sauter hat mir gegenüber erklärt, dass er mit diesem Austritt kein Schuldeingeständnis im strafrechtlichen Sinn verbunden ist. Dies versteht sich aus Rechtsgründen allerdings von selber.
Schon am Sonntag hat der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter seine Parteiämter niedergelegt, den Sitz im Parteipräsidium und im Vorstand der CSU und den Chefposten im CSU-Finanzausschuss. Auch das hatte die Partei gefordert, als vergangene Woche Ermittler des Landeskriminalamts unter anderem im Landtagsbüro Sauters ermittelten. Sauter steht neben dem CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein ebenfalls im Visier der Generalstaatsanwaltschaft. Es bestehe ein Anfangsverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern in der Maskenaffäre. wäre. Sauter betont im Brief, er sei überzeugt, dass sich die Vorwürfe gegen ihn als haltlos erweisen würden. Nach Klärung des Sachverhalts wolle er wieder in die CSU-Fraktion aufgenommen werden. Dazu Fraktionschef Thomas Kreuzer.
Über eine mögliche spätere Wiederaufnahme in die Fraktion, wie in seinem Austrittsschreiben die Rede ist, wurde nicht gesprochen und es wurden schon gar keine Vereinbarungen diesbezüglich getroffen.
Schon am Sonntag hatte Parteichef Markus Söder Konsequenzen aus der Maskenaffäre angekündigt.
Volle Transparenz und Konsequenz.
Künftig, so Söder, sollten alle CSU-Abgeordneten ihre Einkünfte offenlegen.
Tobias Krone berichtete aus München. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist unter dem weniger sperrigen Kürzel BaFin bekannt. Und der Ruf dieser Behörde hat im Skandal um den Wirecard-Konzern gelitten. Da wurde zum Beispiel gefragt, welches Selbstverständnis sich diese Aufsicht eigentlich auf die Fahnen schreibt, wenn derartige Skandale von Journalisten aufgedeckt werden müssen. Der bisherige Chef Felix Hufeld ist in dieser Affäre zurückgetreten. Es brauchte also eine neue Führung und die ist seit heute bekannt. Brigitte Scholtes berichtet.
Der neue Chef kommt nicht aus Deutschland. Mark Branson leitet seit 7 Jahren die schweizerische Finanzaufsicht FINMA. Und wie er die Rolle einer solchen Behörde einschätzt, das machte er vor wenigen Jahren im Schweizer Fernsehen SRF deutlich.
Eigentlich ein starker Finanzplatz braucht eine starke, glaubwürdige, unabhängige Aufsicht. Deswegen braucht es schon einen starken FINMA.
Der 52-Jährige, der die britische und schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, wird im Sommer, spätestens zum 1. August, sein Amt bei der BaFin antreten, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Er solle helfen, die BaFin zu einer Aufsicht mit Biss zu machen. Branson sei eine gute Wahl, heißt es in Finanzkreisen. So meint Christoph Scharlast, Professor für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of Finance and Management.
Es ist jemand, der von außen hereinkommt, jemand mit einem internationalen Background. Ich glaube auch gut, dass es Brite ist, also jemand, der wirklich eben nicht bisher in dem System BaFin tätig war. Ich glaube aber auch, dass es Punkte gibt, die man hinterfragen kann. Wie kann es sein, dass jemand Präsident der BaFin wird, der das deutsche Aufsichtsrecht nicht kennt? Hätten wir nicht auch jemanden gehabt, der trotzdem von außen gekommen wäre und möglicherweise auch diese neue Position hätte übernehmen können, die mit nur sehr viel mehr Einfluss ausgestattet ist?
Branson sei ein international renommierter Fachmann. Das hält auch Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende für positiv. Doch der Nachfolger von Felix Hufeld, der am Monatsende abtritt, steht auch vor der Mammutaufgabe, die Behörde neu auszurichten. Das könne er nicht allein.
Ich sehe auch die große Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er die politische Rückendeckung aus Berlin bekommt. Denn die Finanzaufsicht in Deutschland war auch deswegen so schwach, weil es politisch ja auch nicht gewollt war, dass sie wirklich durchgreift. Und das muss jetzt auch in Berlin geklärt werden.
Zumindest ist der Neue der Regierung offenbar einiges wert. Denn es ist zu vermuten, dass Branson auch als BaFin-Chef nicht weniger verdienen dürfte als bei der FINMA. Dort bezieht er ein Jahresgehalt von etwa 500.000 Euro. Das ist mehr als das der Bundeskanzlerin und weit mehr als das bisherige Gehalt von Felix Hufeld.
Und wir bleiben beim Thema Geld. Die Haushaltsplanung ist in Pandemiezeiten eine besonders schwierige Aufgabe. Noch ist ja nicht klar, wie sich die Pandemie und damit auch die Wirtschaft entwickelt. Trotzdem, die ersten Planungen für den Haushalt 2022, die legt der Finanzminister diese Woche dem Kabinett vor. Dazu kommen die Finanzplanungen für die Jahre danach. Einzelheiten sind schon jetzt bekannt geworden. Theo Gers hat sie erfahren.
Die Schleifspuren, die die Corona-Pandemie in den Staatsfinanzen hinterlässt, werden immer tiefer. In diesem Jahr, im nächsten Jahr und auch bis 2025. Bis dahin reicht die neue Finanzplanung des Bundes, die zunächst von immer höheren neuen Schulden gekennzeichnet ist. Es beginnt in diesem Jahr. Eigentlich wollte Olaf Scholz 498,6 Milliarden Euro ausgeben und ein Drittel davon, knapp 180 Milliarden, auf Pump finanzieren. Doch der Lockdown dauert länger, also steigen die Corona-Hilfen an Unternehmen, ebenso die Ausgaben für Impfstoffe oder Corona-Schnelltests auf Staatskosten. Höhere Ausgaben heißt deshalb auch höhere Schulden. Ein Nachtragshaushalt muss her. Durch ihn kommen zu den 180 Milliarden Euro in diesem Jahr noch einmal 60 Milliarden hinzu, obwohl die Ausgaben nur um 50 Milliarden Euro steigen. Die Differenz zu den 60 erklärt sich daraus, dass auch Einnahmen hinter den Planungen zurückbleiben oder sogar ganz ausfallen, so wie in diesem Jahr der Bundesbankgewinn. Nächstes Jahr beginnt dann die Schrumpfkur. Weniger Corona, so die Erwartung, heißt weniger Ausgaben. Die sinken von fast 550 auf 420 Milliarden Euro. Und weniger Ausgaben heißt auch weniger neue Schulden. Dafür sind 81,5 Milliarden eingeplant. Die Schuldenbremse des Grundgesetzes wird noch einmal gebrochen. Olaf Scholz will, auch wenn er dann womöglich gar nicht mehr Finanzminister ist, nicht ausgerechnet in dem Moment auf die Ausgabenbremse treten, in dem die Wirtschaft gerade wieder Tritt fasst. Sichtbarstes Zeichen dieser Politik sind anhaltend hohe Investitionen. Von 2023 bis 2025 soll sich der Bundeshaushalt dann wieder in normalen Bahnen bewegen, sprich ohne pandemiebedingte Sonderlasten. Die Ausgaben liegen erst leicht unter, dann leicht über 400 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung wirkt mit 8,3, 11,5 und 10 Milliarden Euro in den Jahren 23 bis 25 vergleichsweise moderat. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich reicht es hinten und vorne nicht, um die geplanten Ausgaben zu decken. Olaf Scholz hinterlässt der nächsten Regierung eine Haushaltslücke, die mit dem Wort Handlungsbedarf umschrieben wird. Heißt übersetzt, obwohl die nächste Regierung Rücklagen aus den guten Jahren vor Corona aufbraucht, alle Ministerien jedes Jahr zusammen irgendwie 6 Milliarden Euro einsparen und eben neue Kredite im Rahmen der Schuldenbremse aufgenommen werden, bleibt eine Lücke, eben der sogenannte Handlungsbedarf. Für 2024 und 2025 fehlen zusammen rund 20 Milliarden Euro und jede neue Regierung muss zusehen, wie sie diese Lücke stopft. Läuft es gut, wächst also die Wirtschaft, könnten höhere Steuereinnahmen die Lücke schließen. Denkbar sind aber auch höhere Steuern oder höhere Schulden, auch in diesen Jahren.
Informationen von Theo Gers. Impfstoff ist ein emotionales Thema gerade in der Europäischen Union. Kein Wunder, denn dass der Impfstart in der EU schleppend verläuft, ist inzwischen keine subjektive Wertung mehr, sondern eine Tatsachenbeschreibung. Am Wochenende hatte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit einem Exportstopp für den Impfstoff von AstraZeneca gedroht. Und zwar für den Fall, dass der Konzern nicht zuerst seine vertraglichen Lieferpflichten gegenüber der EU erfüllt. Das ist Öl ins Feuer des Lieferstreits zwischen der EU und Großbritannien. Schon jetzt ist von Gesprächen zwischen Boris Johnson und Angela Merkel am vergangenen Wochenende die Rede. Frage an Christine Heuer in London. Was weiß man über die Impfdiplomatie im Vorfeld des anstehenden EU-Gipfels?
Na, dass es sie gibt. Und das ist ja schon mal was. Boris Johnson ist in Kontakt mit Ursula von der Leyen. Das stimmt, er hat am Sonntag mit Angela Merkel telefoniert, auch mit Emmanuel Macron. Ob dabei etwas herausgekommen ist, das wissen wir nicht, weil beide Seiten sich sehr bedeckt halten. Aber es fällt schon auf, dass der Ton der Regierung hier moderat ist. Downing Street versucht ganz offensichtlich, den Ball flach zu halten. Boris Johnson hat heute ein paar wenige Sätze zum Streit mit der EU gesagt, dass ihm die EU nämlich in Gesprächen während der gesamten Pandemie immer wieder versichert habe, dass sie Impfexporte nicht beschränken werde. Außerdem, dass er besorgt ist über die dritte Welle auf dem Kontinent, dass dies sicher Folgen auch für Großbritannien haben werde und dass die Briten deshalb mit ihrem Impfprogramm so schnell wie möglich weitermachen werden.
Vor einer Woche hat es ja zum Beispiel in Deutschland den Impfstopp mit dem Wirkstoff von AstraZeneca gegeben, während in Großbritannien da schon früher mehr Vertrauen in den Impfstoff geherrscht hat. Wie wird denn dieser mögliche Exportstopp in Großbritannien jetzt aufgenommen?
Die Briten, die sind darüber fassungslos. Und das sind wirklich nicht nur die Brexit-Briten, das sind auch eingefleischte Europa-Fans hier. Die Drohung mit dem Exportstopp, die kommt so an. Die Europäer haben ihre Impfkampagne vergeigt, dann haben sie AstraZeneca schlecht geredet. Jetzt ist der Impfstoff angeblich sogar lebensgefährlich. In Klammern, in einer US-Studie steht heute übrigens, dass er keine Thrombosen auslöst. Und trotzdem sagen sie hier, will die EU diesen Impfstoff nicht herausrücken, obwohl sie ja noch nicht einmal verimpft hat, was an AstraZeneca noch in ihren Lagern liegt. Gleichzeitig macht sie den Menschen Angst davor. Das versteht hier keiner. Es wirkt äußerst kleinlich. Es wirkt wie ein sehr schlechter Verlierer. Und der rechte Boulevard schürt diesen Eindruck genüsslich.
Wenn jetzt aber die EU London vorwirft, keine Impfstoffe zu exportieren, sie selbst aber Impfstoff an die Insel abgibt, dann steht doch die Frage im Raum, wie will Johnson die EU da jetzt überzeugen?
Also zunächst mal, es stimmt, was die EU sagt. Sie hat Millionen Impfdosen ins Königreich geliefert. Umgekehrt ist nichts auf den Kontinent gegangen. Allerdings haben die Briten und die Europäer ja auch keine Lieferverträge miteinander, sondern beide haben Verträge mit den Herstellern. Insofern ist der natürliche Ansprechpartner für die EU AstraZeneca. Und interessanterweise hat die Kommission das gerade jetzt auch noch einmal ausdrücklich eingeräumt. In London hält sich Boris Johnson seinerseits sehr zurück, aber dieser Hinweis auf die Gefahr einer dritten Welle auch für die Briten, der ist interessant, weil die Briten nichts mehr fürchten, als dass ihre Erfolge zunichte gemacht werden und dass dann diese neue Normalität in Anführungszeichen im Sommer, dass die eben nicht kommt. Und dass er darauf hinweist, das könnte, wenn er es denn wollte, einen Kompromiss vorbereiten, auch bei den britischen Bürgern, nämlich zu sagen, wir müssen der EU irgendwie auch behilflich sein, weil es uns selbst tangiert. Möglich, aber alle Spekulationen, in ein paar Tagen wissen wir mehr.
Richtig. Vielen Dank an Christine Heuer nach London. Sie hat über die Impfdiplomatie zwischen der EU und Großbritannien berichtet. Europa sei vor 5 Jahren mitten ins Herz getroffen worden. Das schrieb der EU-Ratschef Charles Michel heute. Damals, 2016, war Michel noch Premierminister von Belgien, als am Brüsseler Flughafen und der Metrostation Malbec insgesamt 3 Bomben explodierten. Ein islamistischer Anschlag. 5 Jahre danach gedachten die Belgier heute in Brüssel der Opfer. Paul Vorreiter berichtet.
In Wolken gehüllt erinnert Brüssel an die Opfer des Doppelanschlags in der belgischen Hauptstadt 2016. Corona-bedingt findet das Gedenken unter Einschränkungen statt. Die Hinterbliebenen dürfen nur in kleinen Gruppen nacheinander den Attentatsort in der Brüsseler U-Bahn-Station Malbec betreten. Im Anschluss, bei der zentralen Veranstaltung mit Königspaar und Premierminister De Croo im Europaviertel, sind nur rund 100 Teilnehmer zugelassen.
C'est le pays entier qui rend cet hommage aujourd'hui.
Heute würdigt das gesamte Land die Hinterbliebenen und Opfer. Und wir müssen besonders an diejenigen denken, die aufgrund der Beschränkungen nicht hier sein können. Sie sind symbolisch bei uns, ihre Namen blenden wir neben die Gedenktafel. So leitete eine Moderatorin vor Ort in die Gedenkzeremonie ein. Es folgten schwere Klänge, die an die Wucht der Ereignisse vor 5 Jahren erinnerten. Am Morgen hatte es bereits 2 Schweigeminuten gegeben, eine zum Zeitpunkt der ersten Bombenzündung durch eine Gruppe von Attentätern am Flughafen Zaventem, gut eine Stunde später dann erneut an der U-Bahn-Station Malbec im Europaviertel, wo sich ein weiterer Attentäter in die Luft sprengte. Die Tat ist inzwischen weitgehend rekonstruiert. Die Ermittlungen ergaben einen islamistischen Hintergrund und Verbindungen zur Terrororganisation IS. Den Ermittlern zufolge handelte es sich um Täter aus dem Umfeld des Islamisten Salah Abdeslam, der im Brüsseler Vorort Molenbeek aufgewachsen war und der der einzige überlebende Attentäter der Pariser Anschläge im November 2015 ist. Er war wenige Tage vor den Anschlägen in Brüssel festgenommen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das seine Komplizen zu den Terrorakten in Brüssel bewegt haben könnte. Erst im kommenden Jahr soll der Prozess gegen 10 Hauptverdächtige beginnen.
Il y a 5 ans, l'impensable se produit. Il y a 5 ans, le mal frappait.
Vor 5 Jahren ist das Unglaubliche passiert. Vor 5 Jahren hat uns das Böse befallen, sagte der belgische Premier Alexander De Croo. Das Böse, der islamistische Terror und die Angst davor haben das Leben in der Stadt noch jahrelang geprägt. Heute, 5 Jahre danach, scheint die Angst abgenommen zu haben und dennoch, schwer bewaffnete Polizisten und Soldaten im Europaviertel oder in Brüsseler Bahnhöfen gehören nach wie vor zum Stadtbild. Die Terrorstufe wurde auf 2 herabgesenkt. Ein Anschlag gilt damit als wenig wahrscheinlich. Trotzdem sind mehr als 600 belgische Dschihadisten unter Beobachtung. Sorgen bereiten vor allem diejenigen, die aus dem Kampf für den IS im Irak und Syrien zurückgekehrt sind. Viele Hinterbliebene sorgen sich dagegen, wie sie ihr Leben neu gestalten können. Manche fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen, auch weil die Soforthilfen nicht ausreichten oder aber weil sie lange gerichtliche Prozesse um Schadensersatzzahlungen zermürben. Janet Young Winston hatte die Explosion im Brüsseler Flughafen überlebt, leidet nach den Explosionen immer noch daran, dass sie schlecht hört. Auch ihr Mann Fred kämpft mit den Folgen, wurde erst vor einigen Tagen wieder operiert. Sie hat ein Buch über die Ereignisse vor 5 Jahren geschrieben und ist aus Paris zur Gedenkzeremonie angereist. Sie erhofft sich vor allem ein Signal der Versöhnung. Ich denke, dass man an einem Tag wie diesen an die Menschen erinnern muss, die gestorben sind, die leider gestorben sind. Dass man sich erinnert, dass es Menschen waren, die zählen, dass allen Menschen weltweit bewusst wird, dass wir alle einen herausragenden Wert und Würde besitzen, weil wir Menschen sind.
Nachdenkliche Töne am Ende dieser Informationen am Abend. Ich lege Ihnen noch unsere Kommentare im Deutschlandfunk nach 19.05 Uhr ans Herz. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend.